Willkommen zu BT Energie Weiterdenken, dem Podcast rund um die Zukunft der Energie. Hier sprechen wir über Trends, Herausforderungen und Ideen aus der Energiewirtschaft für die Energiewirtschaft und für Energie. Verständlich, offen und mit unterschiedlichen Perspektiven. Wir feiern heute unseren ersten kleinen Jubiläums-Podcast. Heute nehmen wir nämlich die 10. Folge auf. Uns macht es immer noch großen Spaß, wir hoffen euch auch und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wechseln wir die Perspektive und heute geht es um die energieintensive Industrie, genauer die Chemieindustrie und wie diese zukünftig mit grüner und kostengünstiger Energie versorgt werden kann. Ich bin Lukas und heute ist an meiner Seite
der Sebastian. Hi Lukas, grüß dich.
Für unsere Folge haben Sebastian und ich uns heute einen besonderen Gast eingeladen. Und zwar sitzt uns hier virtuell Matthias Behlitz gegenüber. Matthias ist beim Verband der Chemischen Industrie und vertritt somit heute mal die Sicht der Industrie hier im Podcast.
Ja, hi Lukas, hi Sebastian. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mal eine andere Perspektive hier reinbringen zu dürfen.
So, Matthias, zum Einstieg stellen wir immer erstmal so eine persönliche Frage, um locker zu werden und unseren Gast besser kennenzulernen. Wie hast du denn bei dem schönen Wetter die letzten Tage so verbracht? Es war ja nicht nur fast Frühling, sondern fast schon sommerlich.
Ja, absolut. Das Wetter war absolut herrlich. Genau richtig für 3 Tage Auszeit. Ich habe viel Zeit mit meiner Familie verbracht und morgens bin ich immer meiner großen Leidenschaft nachgegangen. Das war natürlich perfekt bei dem Wetter.
Was genau ist diese Leidenschaft?
Oh, ich fahre ganz gern Auslegerkanu. Kennt man so nicht, ist ein Nischensport. Letzten Endes ist es eine Fortbewegungsart, die bereits 8000 Jahre alt ist, kommt aus dem polynesischen Raum. Super spannend, super entspannt vor allen Dingen, insbesondere bei dem Sonnenschein. Und regt zum Nachdenken an, weil man einfach die Natur genießt. Und das Nachdenken hat mich eigentlich immer wieder dazu gebracht, naja, Sonne, was hat es eigentlich für Auswirkungen auf unser Energiesystem? Aber darüber sprechen wir ja gleich noch.
Darüber sprechen wir gleich. Ich kann auf jeden Fall das gut nachvollziehen, dass du sagst, auf dem Wasser bekommt man da den Kopf richtig frei. Ich war früher selber Ruderer. Das heißt also, kenne auch dieses Gefühl, weiß aber auch, dass, glaube ich, gerade die Ruderer als Rückwärtsfahrer eher unbeliebt waren bei den anderen. Wahrscheinlich ist das bei dir auch so.
Absolut. Vorwärtsfahren ist doch deutlich einfacher, da sieht man wenigstens, wo der Verkehr herkommt.
Aber nicht so schnell.
Okay, bevor ihr beiden euch jetzt anfangen zu streiten, gehe ich mal kurz dazwischen und möchte nochmal anregen, also ne, Sebastian, ich kenne dich, Matthias, aber ich befürchte fast, nicht die gesamte Zuhörerschaft kennt dich schon und weiß, wer du bist. Erklär doch mal ein bisschen, wo kommst du her, was hast du auf deinem beruflichen Weg bisher so erlebt? Was machst du gerade so und wo willst du im Grunde auch hin? Erzähl mal ein bisschen was über dich und deinen beruflichen Weg.
Ja, sehr gern. Also nach meinem Studium der Betriebswirtschaftslehre habe ich bei der BASF angefangen zu arbeiten. Das ist mittlerweile jetzt auch schon 20 Jahre her. Dort habe ich verschiedene Funktionen, insbesondere im Finanzen und Controlling, ausfüllen dürfen. Und gleichzeitig hatte ich auch das Glück, in verschiedenen Orten leben und arbeiten zu dürfen. Unter anderem Ludwigshafen, das ist noch nicht ganz so spektakulär.
Mittelpunkt des Wohlfühlfaktors
aber
Wohnen.
Spektakulär von dem Chemie-Areal auf jeden Fall. Hat aber auch die Chance, andere Kulturen kennenzulernen in Hongkong und in Brüssel. Und habe letzten Endes so auch eine ganze Menge verschiedene Perspektiven in dem Chemiekonzern kennenlernen dürfen. Und diese Perspektiven konnte ich jetzt nochmal erweitern. Und zwar bin ich Anfang 2023 in den Verband der chemischen Industrie gewechselt. Und das Spannende daran ist zum einen, dass es eben nicht nur die Großkonzerne sind, sondern auch ganz viel Mittelstand. Das wird immer ein bisschen arg unterschätzt, wie viel Mittelstand wir eigentlich so in der Chemie haben. Und aktuell verantworte ich das Themengebiet Nachhaltigkeit, Energie und Klimaschutz. Also alles hochinteressante Themen, nicht nur für unsere Branche, auch für viele andere Branchen und für unsere Gesellschaft. Und ja, die spannendste Frage dabei ist für mich eigentlich, wie schaffen wir es, zur Klimaneutralität zu kommen? Und da kann man ganz viel drüber diskutieren.
Das ist ja fast schon eine Überleitung in den inhaltlichen Part, auf den ich mich jetzt sehr freue mit dir. Ihr wart ja in den, als Verband der chemischen Industrie, in den letzten Wochen auch auf großen Plakatkampagnen mit den Schnecken sehr präsent. Auch ein super schönes Bild habt ihr da gewählt. Also marketingseitig großes Lob an euch. Und habt das ja super gestresst, das, was passieren muss. Ne? Und glaube ich, top-down ist es, glaube ich, auch sehr einfach zu bejahen. Dann die Frage quasi jetzt mal eine Ebene inhaltlicher an dich hinsichtlich Wettbewerbsfähigkeit. Welche Maßnahmen sind denn aus deiner Sicht notwendig, damit die chemische Industrie in Deutschland eine Zukunft hat? Fangen wir mal so an.
Ja, super interessante Frage und danke, dass du auch das Bild der Schnecken nochmal aufgreifst, weil letzten Endes haben wir hier tatsächlich zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Politik, die aktuell glaubt, sehr schnell zu agieren. Und dann das Unternehmerische, wo dann tatsächlich nicht ganz so viel von dem, was gerade so um uns herum passiert, im politischen Raum tatsächlich auch ankommt. Also das vielleicht mal vorweggeschoben und deswegen, das ist auch der Grund, warum wir diese Kampagne angeschoben haben. Jetzt detailliert auf deine Frage nochmal einzugehen, muss man, glaube ich, erstmal eine Bestandsaufnahme machen, wo die Chemieindustrie gerade steht. Wir haben in den letzten Jahren leider enorm viel Produktion und damit auch Produktionskapazitäten verloren. Also unser europäischer Dachverband hat dazu eine Studie gemacht und hat ermittelt, dass etwa 9% der Kapazitäten weggefallen sind und die bleiben weg. Die werden nicht wiederkommen. Und in der Petrochemie sieht das Ganze noch brutaler aus. Da sind es mittlerweile 14%, die in den letzten 3 Jahren weggegangen sind. Warum sage ich das? Das sind Produktionskapazitäten, kann man sagen, naja, ist vielleicht gar nicht so spektakulär. Was man aber immer wissen muss, ist, dass das ein großer Anker der Stabilität von Wertschöpfungsketten ist. Und da sind 20.000 Arbeitsplätze mit verbunden, direkt und dann nochmal etwa oder knapp 89.000 indirekt. Also ein enormer Hebel. Das heißt, uns geht es momentan nicht gut. Und jetzt war die Frage natürlich, warum ist das so? Der Knackpunkt ist die Wettbewerbsfähigkeit. Wir sind als Standort nicht mehr da, wo wir eigentlich sein müssen. Wir sehen, wir haben unglaublich viel Bürokratie, ziemlich kleinteilig, ziemlich große Aufwendungen. Wir sehen, dass das Steuersystem nicht wirklich optimal ist und die richtigen Anreize bietet. Und letztendlich gibt es auch in der Energie- und Klimapolitik so viele verschiedene Hebel, die tatsächlich eher belasten, als positive Anreize zu geben.
Und jetzt mal, dann bleiben wir bei dem Energiethema, ne? Und um da quasi die Folgefrage direkt zu machen. Wo hakt es denn da aus deiner Sicht für die chemische Industrie auf dem Energiethema am meisten? Ne? Es gibt ja die banale Antwort, ja, die Preise sind zu hoch. Ja, okay, aber was ist dann so ein, zwei Ebenen tiefer? Dann, was sind die Stellschrauben, die euch da richtig rumtreiben?
Also spannend finde ich in der Diskussion ja immer diese Diskussion um Preise und Herstellkosten, alles gut und richtig. Für uns in der Industrie ist es letzten Endes relevant, was kommt denn eigentlich in der P&L, in der Ergebnisrechnung an? Und zwar alle Kostenpositionen zusammen. Und wenn man diese Kostenpositionen sieht, also letzten Endes das, was man am Strommarkt bezahlt für die Belieferung, aber eben auch die Netze, die Umlagen, Steuern und so weiter und so fort. Das ist eigentlich das Relevante. Und das, was uns quält, ist tatsächlich der Anstieg dieser Kosten, der Gesamtkosten wohlgemerkt. Man sieht in den letzten Jahren, klar, man sieht die Schwankungen über die Energiemärkte, auch Gas hat da natürlich einen großen Einfluss, das ist auch logisch. Aber man sieht vor allen Dingen auch, dass unser Energiesystem nicht mehr richtig funktioniert. Man sieht, dass die Netzkosten enorm angestiegen sind. Die haben sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Und man sieht, dass es einfach so weitergeht. Also mir fehlt momentan die Fantasie, warum die Netzkosten nicht noch weiter steigen sollten. Die Magnitude ist natürlich eine Frage, da gibt es unterschiedliche Studien. Und aus meiner Sicht ist da ein großes Thema, wie wir die Energiewende in Deutschland organisieren. Ich glaube, dass wir da noch nicht auf dem richtigen Pfad sind. Wir sind da zu einseitig unterwegs und brauchen tatsächlich deutlich mehr Realitätschecks, was dann einzelne Regelungen bedeuten für das Gesamtsystem.
Und lass mal kurz auf dem Thema Marktpreise bleiben, bevor ich dir noch weiter Zeit gebe, noch all deine anderen Punkte quasi zu machen, die du sicherlich machen willst. Ein Problem dabei ist aber ja wahrscheinlich die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Ausland, ne? Also dass die die Energiemarktpreise sind ja, sagen wir mal, ein europäischer Markt, ne, mit unterschiedlichen Preisen je Land im Detail, aber gleichermaßen im ungefähr gleichen Level. Und da haben wir ja eine gewisse Entwicklung. Und dann sprichst du ja richtigerweise an, dass die zusätzlichen Komponenten, Netzentgelte, Steuern, whatever, dann ja ein nationales Thema sind. Und für euch als Industrie gibt's ja zwei Ebenen. Ne? Einmal die eigene Wettbewerbsfähigkeit national. Da ist, würde ich sagen, Level Playing Field zwischen den Companies. Dann europäisch und dann wahrscheinlich global. Ne? Kannst du das nochmal einordnen, wie du da die Entwicklung siehst insbesondere?
Ja, gern. Also danke auch für die Rückfrage, das nochmal zu spezifizieren. Und die Einordnung passt. Es ist richtig, dass wir insbesondere auf den internationalen Wettbewerb schauen. Das heißt, wie hoch oder niedrig, besser gesagt, sind die Energiekosten in den USA und in China, auch im Mittleren Osten. Das sind so die drei Regionen, die für uns hauptausschlaggebend sind, weil wir da auch die großen Mengenströme sehen zwischen den einzelnen Regionen. Und man sieht, dass in USA oder auch in China die insbesondere die Strompreise deutlich günstiger sind, je nach Provinz und ja, der Ausgestaltung dann auch für individuelle Industriebetriebe reden wir hier vom Faktor 2 bis 5, dass die Strompreise in Deutschland höher sind. Beim Erdgas ist es auch logisch, wenn wir LNG hier in Europa anlanden haben, dass die Gaskosten deutlich höher sind als in den USA, wo das Gas gefrackt wird und eben diese ganzen Steps der Aufbereitung des Transports nicht durchlaufen. Also allein, wenn man sich die Kostenposition anschaut, ist es logisch, dass wir in Europa da einen Nachteil haben. Das als solches ist aber ja nichts Neues. Also wer Energie war in Deutschland und in Europa noch nie wirklich der ausschlaggebende Punkt. Wir hatten natürlich über das russische Gas richtigerweise auch Kostenvorteile im Erdgas eine Zeit lang, das stimmt. Aber wir haben ja noch nie so richtig die kostensetzende Region. Und der Knackpunkt ist aber, dass es viele andere Bedingungen nochmal gibt, die es uns jetzt einfach nicht mehr ermöglichen, diesen Nachteil dann zu kompensieren. Also die Summe der verschiedenen Faktoren, einige habe ich vorhin benannt, sind einfach so hoch, dass man es nicht mehr kompensieren kann. Und beim Thema Strom, wenn man da nochmal reingeht, ist es natürlich auch nochmal eine Frage, wie gestalten wir unsere Energiewende und schaffen wir es tatsächlich, hier den richtigen Fokus zu setzen, um zumindest einen weiteren Kostenanstieg zu verhindern. Also momentan bin ich sehr desillusioniert, dass unsere Strompreise massiv nach unten gehen können. Also Strompreise plus Netzkosten, also alles die Gesamtkosten. Und ich wäre super froh, wenn es eine vernünftige Storyline geben würde, dass diese Stromkosten nicht weiter massiv steigen.
Mhm. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, stelle ich mir vor, um als Industrie da auch ranzugehen. Das eine ist natürlich darauf zu hoffen, dass die volkswirtschaftlichen Strompreise einfach sinken werden in Zukunft durch auch Energiewende, günstige Erneuerbare. Gibt natürlich aber auch die Möglichkeit zu sagen, wir setzen auf eigene Erzeugung, was dann aber natürlich auch wiederum Flexibilitäten voraussetzt, beispielsweise durch Batteriespeicher, die entweder durch die Industrie selber auch eingesetzt werden können oder vielleicht eben auch allgemein für die Netzstabilisierung. Welche Rolle würdest du den Energiespeichern, Batteriespeichern zuschreiben im Rahmen der Energiewende und auch für eben die preisgünstige Stromversorgung der Industrie?
Also Speicher werden natürlich sehr emotional mittlerweile diskutiert. Finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Mittlerweile wird weniger über Fakten als emotional diskutiert. Bei den Speichern glaube ich, dass sie natürlich einen riesen Hebel darstellen, um Lastspitzen in verschiedene Zeitfenster zu schieben. Aber wir reden immer von kurzfristigen Auswirkungen. Also wir reden im Stundenbereich. Und was mich dabei immer umtreibt, ist, wo gehört denn der Speicher eigentlich hin? Und häufig genau das, was du jetzt auch gesagt hast, die Zuckung ist immer, naja, die Verbrauchenden, die sollten ihren Verbrauch flexibilisieren, die sollten daran atmen, wie letzten Endes das Stromsystem jetzt den Strom bereitstellt. Und ganz ehrlich, das bringt mich auf die Palme. Warum? Weil ich glaube, dass der Hebel woanders ist. Also Verbrauchende müssen flexibilisieren, keine Frage. Aber der Hebel ist bedeutsam kleiner als der an der Erzeugung. Und deswegen bin ich der Meinung, dass insbesondere Speicher nicht zwangsläufig in der großen Menge an den Verbrauch, am Verbrauchsende bei der Industrie hingehören, sondern tatsächlich an der Erzeugung, um so die Lastspitzen, die wir jetzt auch wieder dieses Wochenende gesehen haben, Preise von knapp minus 500 Euro je Megawattstunde, brutal, zeigt an, dass wir ein Problem haben, wohin mit dem Strom. Und wohin mit dem Strom? Warum bringen wir diese Erzeugung, diese Lastspitzen aus den volatilen erneuerbaren Energien nicht in Speicher und verschieben tatsächlich die Zeitfenster, in denen der Strom dann ins Netz gegeben wird? Das würde den Kostenvorteil, der in den Herstellkosten tatsächlich da ist, tatsächlich auch weitergeben. Und wir würden nochmal den ganzen Netzausbau, das Netzmanagement und so weiter vereinfachen und deutlich Kosten senken können. Und da ist aber wichtig, tatsächlich volatile erneuerbare Energien mit Speichern zusammenzudenken. Das hilft uns in den Situationen wie letztes Wochenende. Wenn wir in den Winter gucken, Dunkelflaute, nochmal anderes Thema, da halte ich die Speicher für einen kleinen Baustein, aber nicht den entscheidenden.
Aber da könnte man sagen, sind wir auf dem richtigen Weg, wenn man eben sieht, auf der einen Seite bei den Netzbetreibern, was da ankommt an Netzanschlussanfragen, gerade für große, sehr große Batteriespeicher. Oder wenn wir auch sehen, dass jetzt in den aktuell geleakten Entwürfen für das EEG 2027 zu sehen ist, dass auch eben da die EE-Anlagen zukünftig stärker mit Speichern zusammen gedacht werden sollen. Ist das schon grundsätzlich dann die richtige Richtung für dich und geht nur zu langsam? Oder ist es auch noch einfach grundsätzlich der falsche Weg?
Also ich glaube, ich nehme auch eine Bewegung wahr, dass letzten Endes auch Betreiber von PV-Parks und Windanlagen immer mehr in die Richtung gehen zu schauen, naja, wie kann ich denn eigentlich mein Dargebot verstetigen und diesen Marktwertverfall, den man hier sieht für den Strom, tatsächlich auffangen. Ich glaube, da geht es in die richtige Richtung. Ich glaube aber, das könnte deutlich schneller und stärker dahin gehen, indem man über bestimmte Regelungen wie eine feste Vergütung zu welchem Zeitpunkt auch immer nachdenkt. Das halte ich für absolut falsch, was wir da machen in unserem Stromsystem aktuell. Ich weiß, dass diese Meinung nicht ganz so beliebt ist, aber ich glaube, dass das wirklich ein Thema ist, wo der Anreizmechanismus einfach nicht vorhanden ist, sich um das Gesamtsystem zu kümmern. Das ist der eine Aspekt. Bei den Speichern, wo wir gerade dabei sind, durchaus mal ein bisschen kontroverser auch zu diskutieren. Bei den Speichern, die hören sich immer super an. Und bei jeder Speicherpräsentation, die man so hört, klingt es danach, hey, wir verschieben Lastspitzen in unterschiedliche Zeiten. Finde ich super. Aber unter anderem auch auf einer Veranstaltung bei euch waren Speicherbetreibende, die das quasi ihr Modell vorgestellt haben. Und dann sieht man, wenn man sich mit den Details beschäftigt, dass das Trading-Volumen 3 bis 5 Mal höher ist als eigentlich das Ein- und Ausspeisevolumen. Wenn man da nochmal guckt, wann ist denn die Ein- und Ausspeisung, dann hat es nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, Lastspitzen in der PV-Zeit, also letzten Endes über mittags aufzunehmen und dann wieder nachmittags, abends abzugeben. Das ist gar nicht der Fall. Und ich glaube, da muss man sich tatsächlich auch ehrlich machen, was machen Speicher heute und haben sie die richtigen Anreize, tatsächlich auch dann netzdienlich für das Gesamtsystem zu wirken. Und ich glaube, da gibt es noch einige Potenziale, die auch wirtschaftlich sind. Ne? Also ich kann das Trading verstehen, klar, das ist eine Optimierung, alles gut, ja. Das ist auch, hilft auch der Marktliquidität. Da gibt es ganz viele Argumente, warum das auch gut ist. Und das möchte ich auch gar nicht vom Tisch wischen. Aber ich glaube, man muss tatsächlich unterscheiden, was können Speicher und was sollten sie tun oder wird suggeriert, was sie tun und wie kommen wir dahin, dass sie es tatsächlich tun.
Das ist, glaube ich, ein alter BET-Lehrsatz, marktorientiert ist nicht gleich netzdienlich. Ne?
Ja, genau, den hört man hier auf den Gängen schon seit Jahrzehnten. Und für unsere Zuhörer vielleicht, es ist Anfang Mai, wenn wir aufzeichnen, also das letzte Wochenende und das Wetter des Wochenendes, über das wir schon so viel gesprochen haben, war das Maiwochenende. Deswegen auch das kurz zur Info. Und da gab es, wie Matthias gerade angedeutet hat, Preisspitzen, aber in negativer Art, sodass das quasi nochmal ein Indiz war für ja zu wenig Flexibilität im System. Und da bin ich eurer beider Meinung. Ich glaube, es ist, glaube ich, erkannt, dass wir mehr Flexibilität brauchen, dass wir alle Teilnehmer des Systems da ihren Beitrag zu leisten sollen. Einspeiser, Netzbetreiber auf ihre Art und Möglichkeiten, das flexibel zu gestalten, als aber auch Verbraucher. Ne? Ich glaube, da müssen alle Seiten dran arbeiten. Und da verstehe ich auch die unterschiedlichen Prozesse, sowohl in Berlin als auch in Bonn so, dass das aber auch, sagen wir, verstanden wurde. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie die gesamten Prozesse jetzt über den Sommer und Herbst da im Detail aus rauskommen, wie die unterschiedlichen Rucksäcke bepackt wurden. Einmal jetzt nochmal auf die Industrie guckend. Wie nimmst du denn jetzt, sagen wir mal, in deiner Rolle bei der chemischen Industrie die Situation wahr, aber vielleicht auch mit drauf gucken, wie es der allgemeinen Industrie in Deutschland gibt. Ne? Also was macht euch als chemische Industrie nochmal besonders in dieser Großwetterlage Deutschland, Industrie? Wir verlieren jeden Monat x Arbeitsplätze. Weil, ne, böse gesagt, ihr seid ja nicht die Einzigen, die den Finger gerade versucht in die Wunde zu legen, sondern ne, gibt es ja auch die anderen Verbände, denen die jetzt gerade nicht Hurra schreien, außer der Rüstungsindustrie vielleicht. Aber das ist ja was viele umtreibt. Und da weiß ich, dass du da auch, glaube ich, ganz gute Gespräche in der breiteren Masse führst und da auch rollenseitig eine Sicht drauf hast.
Ja, absolut. Also der Industrie geht's nicht gut. Wir verlieren pro Monat etwa 10.000 Arbeitsplätze. Aktuell über die gesamte Industrie hinweg. Das ist brutal und wird den Standort Deutschland vor massive Probleme stellen. Wenn man jetzt nochmal auf die chemische Industrie schaut, ein paar Zahlen hatte ich vorhin schon genannt, aber der Knackpunkt ist eigentlich, dass viele Produkte des Alltags auf Chemie basieren, sei es Waschmittel, sei es Nahrungsmittel, Kleidung, ganz viele Dinge. Ne? Also wenn man so um sich rumschaut, virtuell, egal was man anfasst, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist da Chemie drin. Und auch für die Transformation, wenn man an PV- und Windkraftanlagen, über die wir schon ein bisschen gesprochen haben, denkt, oder auch Batterien für Speicher, Elektromobilität, Dämmstoffe und so weiter. Ne? All das ist Chemie. Und der Knackpunkt ist, dass wir häufig am Anfang der Wertschöpfungsketten stehen, deswegen nicht so wahrgenommen werden. Ohne diesen elementaren Baustein am Anfang, und das gilt auch für andere Grundstoffindustrien, funktioniert das Wertschöpfungsgeflecht dahinter nicht. Das heißt, wenn man bestimmte Dinge rausnimmt, und da gibt es ja durchaus mal immer wieder Beiträge aus der wissenschaftlichen Blase, gar nicht despektierlich, sondern einfach, wir befinden uns alle immer in einer gewissen Blase, wo wir agieren, interagieren. Aber gerade aus der wissenschaftlichen Perspektive wird immer wieder genannt, naja, man kann ja Grundstoffe einfach importieren, die energieintensiven, die können weg, importieren wir und der Rest bleibt stehen. Der Knackpunkt ist, der Rest wird nicht stehen bleiben. Das muss man sich immer bewusst machen, dass gerade in der Chemie die Produktionsschritte super eng miteinander vernetzt sind. Wenn man den einen Grundstoff herstellt, entsteht nochmal ein anderer oder es entsteht Dampf oder es wird Dampf verbraucht, der an anderer Stelle entsteht. Das heißt, es ist ein ganz enger Verbund. Und sobald man anfängt, solche Verbünde, die super effizient über Jahre aufgebaut sind, sobald man anfängt, diese zu zerreißen, zerreißt uns das System. Weil letzten Endes diese ganzen Effizienzen, die da drinstecken, nicht mehr vorhanden sind und die wenigen Vorteile, die wir da noch haben, gehen auch noch kaputt. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, was sollte denn die Wettbewerber davon abhalten, weitere Wertschöpfungsketten, höherwertige, dann auch zu importieren, also nach Deutschland und Europa zu bringen. Das heißt, auch da haben wir eine gewisse Gefahr, komplett vom Markt verdrängt zu werden. Das ist jetzt natürlich Doomsday-Szenario, aber auch darüber muss man nochmal nachdenken und darf da nicht so leichtfertig agieren und zu sagen, naja, wir importieren das, auch im Hinblick auf Resilienz.
Das heißt, also wir sprechen da letztlich über eine Art Ökosystem, wo ihr als Grundstoffchemie eben auch dann die Ausgangsstoffe für viele andere Industriezweige liefert, die dann wiederum darauf angewiesen sind, um erfolgreich sein zu können.
Genau das. Und zwar nicht nur im Sinne von Produktion, die wir jetzt ein bisschen diskutiert haben, aber auch Innovation. Es gibt ganz viele Hersteller, Unternehmen, die branchenübergreifend agieren, also wo Chemieunternehmen Labs mit anderen Herstellern, Konsumgüterherstellern beispielsweise haben, um Dinge auszuprobieren, fein zu tunen. Auch dieses Öko-Netzwerk ist natürlich dann gebrochen.
Genau, daraus ergeben sich ja letztlich da eigentlich zwei große Ziele. Zum einen eben die Grundstoffchemie in Deutschland dekarbonisieren, um eben auch einen Beitrag zur Dekarbonisierung der Industrie insgesamt zu leisten. Aber eben auch natürlich dafür zu sorgen, dass überhaupt, wie du gesagt hast, die Chemie in Deutschland weiter zukunftsfähig ist und überleben kann. Haben wir da letztlich zwei Zielkonflikte oder ein Zielkonflikt von zwei verschiedenen Zielen? Oder gehen gerade diese beiden Themen vielleicht sogar auch zusammen, dass man sagen kann, naja, ist das der Ausweg, dass wir sagen, wenn wir eben innovative grüne Produkte entwickeln können, ist das vielleicht die Chemie der Zukunft, die uns auch den Standort sichert?
Ich glaube, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Also wettbewerbsfähig in der Zukunft wird man nur sein, wenn man tatsächlich auch perspektivisch klimaneutral wird. Klimaneutral kann man nur dann werden, wenn man auch wettbewerbsfähig ist. Das heißt, die Dinge passen, sind einfach ist die gleiche Medaille, sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns da auch tatsächlich ernsthaft Gedanken machen, welche Maßnahmen sind notwendig, um die Angebotsseite, also letzten Endes Strom beispielsweise, Energie, günstiger zu machen. Und zwar rede ich nicht nur über Subventionen und Notpflaster, sondern tatsächlich strukturell. Und das Zweite ist tatsächlich auch, was passiert angebotsseitig? Weil letzten Endes transformierte Produkte sind teurer, die Prozesse sind teurer. Und aktuell gibt es zwar den Kundenwunsch, transformierte Produkte zu haben, aber nicht die Zahlungsbereitschaft, diese zusätzlichen Kosten auch aufzunehmen. Und da wird es dann tatsächlich auch kritisch, wo wir eine gesellschaftliche Aufgabe haben.
Ich habe noch eine Nachfrage, Lukas, bevor du zur nächsten Frage kommst. Weil wir ja häufig oder jetzt auch gerade wieder sehr natürlich auch auf Deutschland, auf Europa gucken, aber es passiert ja auch ganz viel weltweit und ihr seid ja auch weltweit im Wettbewerb, wie Lukas auch vorhin schon gesagt hat. Deswegen da nochmal die Frage, wenn man vielleicht über den Tellerrand hinausschaut, was beobachtet ihr gerade auch gerade mit Blick auf das Thema Dekarbonisierung, Klimaschutz in anderen Bereichen? Ich glaube, wir haben ja häufig das Gefühl, dass wir in Europa ja die Vorreiter sind und die Einzigen, die es machen und deswegen teurer werden als alle anderen. Ist das so? Oder was passiert in anderen Märkten gerade, die vielleicht auch Leitmärkte sind im Bereich Chemie und Klimaschutz?
Also ich glaube nicht, dass wir unbedingt Vorreiter sind, wie man solche Dinge gestaltet, sondern wir sind Vorreiter da drin, das perfekt planen und vorgeben zu wollen im allen kleinen Detail. Und das ist das, glaube ich, warum wir in Deutschland und Europa nicht so schnell vorankommen, wie wir es eigentlich müssten. Ich glaube, andere Regionen gehen da deutlich pragmatischer vor, insbesondere China. Also ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich auch die Chance hatte, in Hongkong und damit auch in Festland China kennenzulernen. Und man sieht da einen ganz anderen Pragmatismus. Da werden einfach Dinge ausprobiert und dann hochskaliert. Also das gilt für das Energiesystem, wenn man sieht, wenn man sich die Ausbauquoten von Erneuerbaren anschaut, ne?
Abgefahren.
Gleichzeitig aber auch andere Energieträger, das darf man aber nicht vergessen. Das wird häufig auch sehr einseitig kommentiert. Aber man sieht da, dass da viel passiert. Also es wird probiert. Das gleiche bei der Elektromobilität, ne? Da hat man verschiedene Player, die einfach tolle Autos mittlerweile auch entwickeln und technologisch dadurch auch einen Fortschritt generieren. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass es die Freiheiten gibt, Dinge auszuprobieren. Auch ein Scheitern, also das ist nochmal ein kulturelles Thema. Ein Scheitern wird in Deutschland und in Europa halt sehr negativ besetzt, wohingegen in den anderen Regionen, in Asien, aber auch in den USA insbesondere, da ein ganz anderer Ansatz gefahren wird. Und von daher würde ich mir wünschen, dass wir da als Gesellschaft auch deutlich mehr Mut haben, einfach auch mal was zu testen. Und dann können wir tatsächlich auch mit anderen konkurrieren. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch zugestehen, die Klimaziele, die wir uns für Deutschland und auch für Europa gesetzt haben, dies gibt es in der Art, in der Geschwindigkeit natürlich in anderen Regionen nicht. Das heißt, die Freiheit zu handeln ist da auch nochmal eine andere.
Ja, jetzt hast du mir zwei Bälle zugespielt. Ich versuche die mal zu verknüpfen. Zum einen China, genau, die haben ja, sagen wir mal, einen, let's call it, guten König, der einen Masterplan hat über x Jahre hinweg und langfristige strategische Dinge plant und einfach macht, ohne viel Diskussion im Zweifel auch. Und gleichermaßen sind wir ja in unserem Konstrukt hier mit den Prozessen auf deutscher, als aber auch insbesondere vielleicht EU-Ebene nun mal gefangen. Und da sagst du ja zu Recht, da gibt's viele Prozesse, viele Maßnahmen und den Perfektionismusanspruch in Brüssel als auch Berlin. Was sind denn aus deiner Sicht die Maßnahmen aktuell, die diskutiert werden, so im Spektrum, die euch am meisten helfen oder die euch am meisten Angst machen vielleicht auch? Stichworte vielleicht Netzpaket, Industriestrompreis, CBAM, ETS-System. Da gibt's ja, also es gibt ja von bis gerade Prozesse, die mit Einfluss sind, die man ja gar nicht im Alltagsleben so alle den Überblick behalten kann, was gerade wer diskutiert. Aber was ist da so, was sind da so deine Key Takeaways vielleicht nochmal, was da wichtig ist?
Ja, also da wird tatsächlich ganz viel diskutiert. Wenn man die Begrifflichkeiten dann nochmal ergänzt durch Akronyme, dann wird es ganz lustig. Und dann nur noch Eingeweihte. Aber ich bin mir sicher, dass die Zuhörenden die eigentlich fast alle kennen sollten.
Ja klar, wir haben eine sehr hochqualifizierte Zuhörerschaft. Grüße gehen raus.
Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist es wichtig, dass Stichwort Strompreiskompensation und Industriestrompreis, das sind Elemente, die sind Notpflaster, die Stromkosten tendenziell reduzieren. Viel wichtiger ist aber tatsächlich, das Thema Energiewende anzugehen, da tatsächlich Anreizsysteme zu ändern. Ich finde das sehr mutig, was Bundesministerin Reiche macht, das Bashing auch auszuhalten, den Finger in die Wunde zu legen und tatsächlich auch über das Netzpaket, über das Thema EEG-Novelle tatsächlich da auch strukturelle Anpassungen zu machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist ein Schritt, der für viele Player natürlich Einschnitte bedeutet. Das ist auch klar. Aber das ist wichtig, dass das Gesamtsystem, von dem wir vorhin gesprochen haben, tatsächlich auch funktioniert. Das ist die Energieseite. Die zweite Seite ist dann natürlich auch ETS, wo wir da auch ein bisschen darauf achten müssen, wie wurde der ETS, unter welchen Bedingungen wurde der aufgesetzt und wie sieht die Situation heute aus? Also Stichwort, haben wir tatsächlich alle Transformationsvoraussetzungen, um zu defossilisieren? Nein, haben wir nicht, nicht in der Breite. Und das Zweite, haben wir eine CO2-Bepreisung, die global einigermaßen auf dem gleichen Niveau ist? Nein, haben wir nicht. Und mit diesen zwei Neins ist eigentlich auch ganz klar, dass man sich darüber Gedanken machen muss, wie funktioniert der Emissionshandel ETS auch in der Zukunft, wie das sehr gute System weiterhin gestärkt werden kann, um zu funktionieren, aber unter diesen Voraussetzungen, die wir aktuell sehen in der Realität.
Ist also ein Stück weit quasi auch schon dein Fazit, weil wir jetzt auch auf die Zielgerade einbiegen. Da rennt uns die Zeit davon, ähnlich wie bei der Energiewende. Aber das wären quasi auch deine zentralen Punkte, wenn wir quasi zusammenfassen wollen würden, was sich ändern muss, damit wir das, was wir vorhin besprochen haben, das heißt also eine erfolgreiche, aber auch klimaneutrale, dekarbonisierte Industrie zu erreichen, wären das quasi für dich die wichtigsten Punkte, die angegangen werden müssen?
Ja, also für mich sind es drei Aspekte. Der Emissionshandel als zentrales Element muss gestärkt werden und muss tatsächlich so angepasst werden, dass die geopolitischen und wettbewerbsrechtlichen Aspekte auch inkludiert werden. Wir brauchen ein effizientes, versorgungssicheres Energiesystem, das als Gesamtsystem optimiert werden muss. Und wir brauchen viel weniger von kleinteiliger Regulatorik und stattdessen eher übergeordnete Anreize und Vertrauen in den Markt.
Ja, verstanden. Und das sind, glaube ich, nochmal echt wichtige Punkte, das auch nochmal so auszusprechen aus deiner Rolle heraus. Gibt es ansonsten noch einen Gedanken oder eine Empfehlung, was du der Branche so mitgeben möchtest?
Ja, was mich umtreibt, sind tatsächlich die Diskussionen um Energie- und Klimapolitik, dass die häufig von Überzeugungen und Wünschen geleitet sind. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir in den Diskussionen viel stärker auf Fakten und wirklich Wirkungszusammenhänge eingehen und über die sprechen. Ich glaube, euer Podcast leistet da einen tollen Beitrag, um tatsächlich auch Fakten darzustellen. Denn am Ende kommt es darauf an, Herausforderungen tatsächlich auch adressieren zu können, Zielkonflikte damit zu lösen. Denn nur so gelingt uns ein echter und tragfähiger Beitrag zum Klimaschutz.
Ja, vielen Dank und schön zu hören. Freut uns natürlich. Und vielen Dank auch dir, Matthias, dass du dir heute die Zeit genommen hast und für die vielen spannenden Einblicke und für deine Perspektive hier im Podcast.
Ja, danke dir. Hat wieder Spaß gemacht und war, glaube ich, auch wieder einiges zum Weiterdenken mit dabei.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und das tolle Gespräch. War super.
Genau, und das war schon wieder BET Energie Weiterdenken.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und teilt ihn gerne in eurem Netzwerk. Außerdem freuen wir uns auch immer über Anregungen und Feedback zu unseren Folgen. Unsere Kontaktadresse findet ihr dafür unter bet-consulting.de/podcast. Alle weiterführenden Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Ciao.